Im Keller sammelt sich Feuchtigkeit. Ihr riecht und es riecht vermodert. Irgendwas ist da nicht richtig, denkt ihr. Irgendwas riecht da nicht gesund. Vielleicht ist es eine Wasserleitung in den Wänden undicht. Was macht man da? Nun, es kommt ein Gutachter, ein Handwerker. Er soll mal schauen, er soll prüfen, ob die Ursache zu finden ist und ob es nicht zu beheben ist. Und nachdem er mit all seinen Gerätschaften wieder aus dem Keller hochkommt, da macht er ein langes Gesicht. Tja, der Keller ist sehr feucht. Es sammelt sich an vielen Stellen bereits Schimmel. Es ist höchst gesundheitsschädlich. Aber das Problem ist, eine Abdichtung oder ein Anstrich der Wände reicht nicht aus. Die Wände sind an sich völlig porös und instabil. Und dazu ist auch das ganze Fundament aufgeweicht. Und es hält nicht mehr richtig. Eine Sanierung ist zwecklos. Das ganze Haus muss abgerissen werden. Der Schaden ist so groß, dass es günstiger wäre, ein neues Haus zu bauen. Ein schreckliches Szenario, oder? Wenn man sich das vorstellt. Doch es ist gar nicht so selten, dass man plötzlich sieht, oh, das Haus, das Auto, ja, das Unternehmen, das es schon so lange gab oder viele andere Dinge. Plötzlich ist der Schaden so groß. Und das, was noch da ist, das, was noch vorhanden ist, so gering und so wertlos, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, daran weiterzuarbeiten. Doch wie ist das eigentlich auf der Beziehungsebene? Und wie ist das eigentlich mit dem christlichen Glauben? Gerade da, wo es um Fragen geht von Schuld und Vergebung, von Liebe und Gemeinschaft. Gibt es da auch diesen Totalschaden, diesen Punkt, wo man sagen muss, das ist völlig zwecklos. Da ist einfach nichts zu retten. Nun, vielleicht war das die Sorge oder sogar das Empfinden von Onesimus. Er war ein Sklave. Ein Diener im Haus von Philemon. Doch er ist fortgelaufen. Und es gibt ein paar Andeutungen in dem Brief, vielleicht hat er sogar etwas gestohlen. Und nun trifft er in Rom auf Paulus und er hört hier von Paulus erneut von Jesus Christus. Und wie in Jesus ein neues Leben zu finden ist. Und wie oft hatte Onesimus schon von diesem Sohn Gottes gehört im Haus von Philemon und gelauscht, wenn die Gemeinde sich in seinem Haus zusammenkam, um Gottesdienst zu feiern. Doch dieses Mal war es anders. Das Wort traf ihn. Es machte etwas mit ihm. In seinem Herzen, in seinem Denken, in seinem Verständnis. Er erkannte seine Schuld. Und er glaubte daran, dass Jesus Christus auch für seine Sünde gestorben ist, als Jesus starb am Kreuz von Golgatha. Dass es etwas mit ihm zu tun hat. Und ja, Onesimus ist Christ geworden. Aber sein Leben war trotzdem und immer noch das reinste Chaos. Könnt ihr euch das vorstellen? Da waren so viele Dinge, die noch überhaupt nicht geklärt waren. Und wo es nicht ganz einfach war, überhaupt einen Ansatz zu finden, was er als nächstes tun sollte. Lässt es sich in irgendeiner Weise reparieren? Kann Versöhnung zwischen ihm und Philemon wiederhergestellt werden? Gibt es überhaupt eine Hoffnung auf Gemeinschaft? Oder muss man sagen, nun, trotz allem, Totalschaden? Nun, vielleicht erwartete Onesimus bei Paulus das gleiche Gesicht wie der Gutachter im Hauskeller. Nachdem er ihm die ganze Geschichte erzählt hat, all diese Verzwickungen, all diese Probleme, all das, was aufgebaut wurde und dann zu diesem großen Konflikt geführt hat. Vielleicht erwartete er diesen Ausdruck in Paulus' Gesicht, vergebens, zwecklos, sinnlos. Doch Paulus reagiert ganz anders. Und dieser Brief an Philemon ist der Beleg dafür, dass er die Situation ganz anders einschätzt. Durch den Glauben müssen Christen niemals hoffnungslos sein. Ist das nicht eine bemerkenswerte Tatsache? Durch den Glauben müssen Christen niemals hoffnungslos sein. In den Situationen, in denen wir uns befinden, müssen wir niemals verzagen. Nun auf der anderen Seite, solche, die Christus nicht kennen, die an Gott nicht glauben, die nur auf ihre eigene Kraft vertrauen oder auf den Nutzen von anderen Menschen oder irgendwelchen Systemen. Nun, sie haben viel Grund zur Hoffnungslosigkeit. Sie haben ständig Grund, verzagt zu werden, weil nichts hält und nichts trägt und nichts das verspricht, was es vielleicht zunächst den Anschein machte. Aber als Christen müssen wir niemals hoffnungslos sein. Das ist die Lehre der Bibel. Das ist das Wort Gottes, die Zusage Gottes, dass sogar alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Nun, was wir hier in den Versen 6 und 7 finden im Philemonbrief, das ist Zuversicht im Konflikt. So habe ich die Predigt überschrieben. Und das ist eine echte Ermutigung und auch eine Hilfe für uns heute. Und ich lese mal den Zusammenhang ab Vers 4. Philemonbrief hat nur ein Kapitel, die Verse 4 bis 7. Ich danke meinem Gott, indem ich allezeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Wie kommt es, dass Paulus nicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, Onesimus, es ist sinnlos, es ist einfach nichts mehr zu retten. Du bist zu weit gegangen. Nun, in diesen Versen erfahren wir den Grund für Paulus Zuversicht. Erstens, ich kenne die Grundlage. Was ist die Grundlage dafür, dass die Beziehung zwischen Onesimus und Philemon wiederhergestellt werden kann? Nun, Paulus sieht ein festes und kräftiges Fundament, auf das er seine Hoffnung gründet. Nun, diese Grundlage ist nicht Geld, für wie es eine so häufige Grundlage ist für Zuversicht. Paulus argumentiert nicht nach dem Motto, ach komm, Philemon, den finanziellen Schaden, den Onesimus verursacht hat, den kannst du doch locker auffangen, du hast doch genug. Komm, nimm es nicht so ernst, Geld ist doch hier gar nicht das Problem. Die Grundlage ist auch nicht emotionale Kontrolle, wie es häufig wichtig ist. Hey Philemon, sei mal nicht so beherrscht von deinen Gefühlen. Du bist doch ein Mann, jetzt hake es ab und dann läuft es schon. Komm, schluck es runter, sei nicht so nachtragend. Du kannst doch ein bisschen dein Herz fassen, deine Gefühle bezwingen. Die Grundlage ist auch nicht gute Moral. Philemon, jetzt kannst du beweisen, was für ein vorbildlicher Mensch du bist. So, dass alle Leute zu dir aufschauen werden und sagen, wow, was ist Philemon für ein guter Mensch? Dass er sogar so einen Sklaven wieder aufnimmt. Nun, das mag alles auf die eine oder andere Weise eine Hilfe sein. Aber Paulus sieht eine andere Grundlage. Und die Zuversicht von Paulus besteht auf dieser Grundlage. Er sieht, wie er es nennt, die Gemeinschaft deines Glaubens. Nun, was ist damit genau gemeint? Was ist die Gemeinschaft deines Glaubens? Hier ist, was ich denke, was Paulus damit meint. Philemon, durch deinen persönlichen Glauben an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter bist du in einer besonderen Beziehung mit denen, die ebenso wie du an Jesus glauben und zu ihm gehören. Also, als Christen sind wir verbunden. Es besteht eine Gemeinschaft. Wir haben Anteil an Jesus Christus. Wir sind mit ihm verbunden. Und wer zur Familie Gottes gehört, der hat nicht nur Gott zum Vater, sondern auch alle Gläubigen zu Geschwistern. Die Gemeinschaft deines Glaubens. Durch Jesus sind wir miteinander verbunden zu einer neuen Gemeinschaft, weil wir Anteil haben an Jesus, was er für uns getan hat. Dass er für uns unser Stellvertreter geworden ist und uns alle Segnungen von ihm zugutekommen lässt. Wir haben gemeinsamen Anteil an Jesus und darum eine neue Gemeinschaft. Und das ist nicht nur irgendwie eine abstrakte Idee oder eine romantische Vorstellung, es ist ganz real. Ich durfte während meines Studiums 2 Wochen in einer Gemeinde ein Praktikum tätigen. Ich durfte dort mitarbeiten und diese Gemeinde kannte ich vorher nicht. Und immer wenn ich nirgendwo anders eingeladen war, bei irgendeiner anderen Familie, dann sollte ich zu Katharina gehen, eine 80-jährige russlanddeutsche Witwe, die in der Nähe der Gemeinde wohnte. Und immer wenn ich bei ihr war, da kochte sie ganz wunderbar, aber nach dem Essen überreichte sie mir ein Andachtsbuch und bat mich, daraus vorzulesen. Und dann beteten wir gemeinsam. Und am letzten Tag taten wir ebenso, doch sie fing plötzlich an zu weinen. Und ich fragte sie, was los war, und sie erklärte, wo ist es möglich, dass eine alte Frau wie ich und ein junger Mann wie du so eine tiefe Gemeinschaft haben, als nur in der Gemeinde Jesu. Es hat mich tief getroffen. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte auch schon, weil ich sie gerne erzähle. Nach einigen Jahren hörte ich über einen Bruder wieder von ihr. Sie ließ mich grüßen über diesen Bruder und mich wissen, sie betet immer noch täglich für mich. Und ich kann euch gar nicht erklären, was das für mich bedeutet. Was für einen Eindruck das hinterlässt. Es gab nichts, was uns natürlicherweise vereinte. Unser Leben hätte nicht unterschiedlicher sein können. Aber durch den Glauben hatten wir eine Gemeinschaft, die sehr kräftig war. Und wisst ihr, zu den meisten von euch hätte ich wahrscheinlich keine Gemeinschaft. Wenn wir uns irgendwo auf der Straße getroffen wären, dann hätten wir vielleicht nicht viel gemein gehabt. Aber durch den Glauben haben wir ein gemeinsames Zentrum. Haben wir eine Gemeinschaft, die alle Gemeinschaft durch Hobbys oder gleiche Interessen oder ähnliche Erfahrungen weit übertrifft. Jesus ist das Fundament für eine neue Gemeinschaft, in die er uns hineingestellt hat. Er ist die Grundlage, die Vergebung unserer Schuld, die er aus freier Gnade geschenkt hat. Die hat uns in die Familie Gottes versetzt. Und egal, wie alt wir sind oder was wir erlebt haben oder was für Hobbys wir haben oder wie wir aussehen, hier stehen wir zusammen und hier sind wir vereint auf einer Ebene. Und Paulus, er gründet seine Hoffnung darauf, dass diese bestehende Gemeinschaft wirksam wird. Warum? Onesimus ist Christ geworden. Jetzt ist eine neue Grundlage für Hoffnung. Onesimus ist Christ geworden. Jetzt ist er Teil einer Gemeinschaft. Obwohl Philemon vielleicht noch gar nicht davon gehört hatte, ist er schon ganz anders mit Onesimus verbunden, wie es die Jahre zuvor war. Und darauf gründet nun Paulus seine Hoffnung. Alles, was nötig ist, ist bereits da. Es muss nur erkannt und richtig genutzt werden. Und darum schreibt Paulus, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werden soll. In der Erkenntnis des Guten, das in uns ist. Also die Gemeinschaft des Glaubens kann wirksam werden. Das bedeutet, sie kann auch unwirksam sein. Sie kann auch ungenutzt sein. Aber sie kann eben kräftig genutzt werden, wirksam werden, also einen Effekt, eine Auswirkung haben. Hier ist eine Kraft enthalten. Das Fundament ist kräftig. Es ist wirksam. Es ist einsetzbar. Das ist die Beurteilung von Paulus. Philemon, da ist die Gemeinschaft deines Glaubens. Das ist meine Hoffnung. Das ist eine Grundlage, auf der wir bauen können. Auf der wir mit diesen Problemen umgehen können. Und wie wird es genutzt? Wie wird es wirksam? In der Erkenntnis des Guten. Wenn du gläubig wurdest, durch die Gnade Gottes, dann hast du einen neuen Stand. Einst warst du ein angeklagter Sünder, der den Tod und die Hölle verdient hat. In dem Gericht Gottes. Aber nun, wenn du an Jesus glaubst, wenn du dich ihm anvertraust, wenn du sagst, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünde, ich will zu dir gehören, ich will nicht mehr auf mich vertrauen, sondern ich will dir vertrauen und deinem Wort folgen. Dann bist du ein gerecht gesprochener Heiliger. Dann gehörst du zur Familie Gottes. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass der Grund dafür allein die Gnade Gottes ist. Diese Gerechtigkeit findet außerhalb von uns statt, sagten die Reformatoren. Jesus hat alles vollbracht für uns, ohne dass wir irgendetwas dazu beigetragen hätten. Jesus hat alles vollbracht. Wir waren daran nicht beteiligt, wir haben nichts davon mitverdient. Und nun schenkt uns Jesus aber aus freier Gnade Vergebung für unsere Sünden und seine Gerechtigkeit. Und all den Segen Gottes. Doch neben der Rechtfertigung gehört auch die Heiligung zur Glaubensgrundlage dazu. Und diese Heiligung ist nicht etwas, was völlig außerhalb von uns geschieht, sondern jeden, den Gott aus Gnade rechtfertigt, in dem beginnt Gott auch, ihn innerlich zu reinigen, innerlich zu verändern, innerlich zu heiligen und zum Guten zu führen. Die Gedanken und die Gefühle und das Reden und das Handeln, unser ganzes Herz wird neu, wie wir es gerade auch in der Lesung von Gesetz und Evangelium gehört haben in der Erklärung. Gott macht kann uns ein neues Herz schenken. Und das ist nicht der Grund für die Rechtfertigung, unsere Heiligung, unsere Veränderung, das, was wir vorher schon irgendwie vollbracht hätten. Es ist eine Auswirkung dieser Gnade Gottes und eine Auswirkung der neuen Gemeinschaft, in die Gott uns stellt. Gott wirkt Gutes in und durch die Gläubigen. Das ist Heiligung. Und ich denke, mit dem Guten ist hier nicht gemeint, was wir durch den Glauben an Segnungen empfangen, obwohl das auch gut ist. Alle gute Gabe kommt von Gott, dem Vater. Sondern was der Glaube nun wirksam in uns fördert. Das gleiche Wort kommt nämlich einmal vor in Vers 14 hier im Philemonbrief. Und da heißt es, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Deine Wohltat, das heißt hier dein Gutes. Also dein Gutes wird hier passend mit deine Wohltat übersetzt. Es geht um gute Taten, um etwas Gutes, das getan werden kann. Und darum geht es auch hier in Vers 6. Der Heilige Geist wirkt in dem Leben der Gläubigen Gutes. Und das kommt nicht aus unserer Willenskraft oder aus einer anerzogenen Moral, sondern Gott schenkt die Liebe und die Kraft zum Guten. Er bereitet es in uns. Darum sagt Paulus, dass dass er wünscht, dass Paulus dieses Gute in uns erkennt. Und Paulus weiß, das Gute ist bereits in Philemon, weil es in Christus angelegt ist. Philemon, du musst das Gute erkennen, das in uns Christen ist, durch die Wirksamkeit Gottes. Er muss verstehen lernen, wie er nun in dieser Situation unter den gegebenen Umständen Gutes tun kann. Denn alles Gute zeugt von Jesus Christus und führt uns zu ihm. Hier heißt es, was uns im Hinblick auf Christus ist. Was in uns ist im Hinblick auf Christus. Es führt zu Christus. Es zeugt von Christus. Es ehrt Christus. Und es lässt uns Christus ähnlicher werden. Wir können also sagen, die Grundlage dafür, dass Paulus so zuversichtlich ist, ist die Grundlage des Evangeliums. Die Gemeinschaft des Glaubens, die durch die Verbindung mit Jesus besteht und die wirksame Heiligung, die in den Kindern Gottes eine gute Gesinnung und gute Werke hervorbringt. Das ist das Fundament, aufgrund dessen Paulus sagen kann, oh nein, wir müssen nicht hoffnungslos sein. Oh nein, wir haben allen Grund zur Zuversicht. Hier ist eine Festigkeit, hier ist etwas, worauf wir bauen können. Wir müssen nicht verzagen. Nun trifft diese Grundlage auf dich zu. Wenn dir Unrecht getan wird oder du in einen Streit verwickelt bist mit einem Christen, könnte Paulus so auch in Bezug auf dich schreiben? Hast du Gemeinschaft mit Jesus? Hast du eine Gemeinschaft deines Glaubens? Nun, dann bist du auch in einer Gemeinschaft mit der Gemeinde, mit den Gläubigen, mit den Christen getreten. Und das ist eine Hoffnungsgrundlage. Und bist du mit Jesus verbunden? Kennst du ihn? Hast du eine Beziehung mit ihm? Wirkt er in deinem Leben? Nun, dann gibt es auch eine Quelle für Gutes in deinem Leben. Die kommt nicht aus uns selbst, vom natürlichen Menschen. Aber da, wo Christus in uns ist, da haben wir eine Quelle des Guten. Und aus dieser Quelle kommt hervor, was die Bibel gut nennt. Kommt das hervor, was den Glauben, was die Wirkung des Glaubens ist. Die Frucht des Geistes, wie die Bibel es nennt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit und alles, was an Gutem aus dieser Gesinnung hervorkommt. Die Grundlage ist mehr als solide. Und tauglich, egal wie kompliziert die Situation auch scheint, als Christen müssen wir nicht hoffnungslos sein. Nein, wer mit Christus verbunden ist, muss nicht hoffnungslos sein. Denn wir stehen auf einem Fundament, das nicht brüchig ist, das nicht wankt, das nicht nachgibt. Und dieses Fundament sind nicht wir selbst. Das ist die gute Nachricht. Sondern das, was Christus wirkt, wer er ist und was er tut. Zweitens, ich freue mich an der Bestätigung. Paulus wusste, diese Grundlage ist bei Philemon vorhanden. Nicht nur, weil er sagt, dass er gläubig ist, nicht nur, weil Philemon halt sagt, ja, ich bin ein Christ, ich nenne mich Christ, ich denke, ich bin Christ, sondern weil sein Glaube auch in vielen Situationen deutlich hervorgetreten ist. Und hier ist wirklich ein neues Leben. Das erkennt Paulus. Der Glaube ist schon vielfach tätig geworden in der Liebe, die Philemon vor allem auch anderen Gläubigen gegenüber bewiesen hat. Ist das nicht eine ganz wunderbare Sache? Paulus schreibt nicht, oh Philemon, du hast mir so viel Gutes getan. Du warst immer so nett zu mir. Das hat mich ermutigt. Darum weiß ich, dass du wirklich gläubig bist. Nein, Paulus freut sich sehr. Er sagt, viel Freude, ich habe viel Freude. Und es hat ihn wirklich ermutigt. Er hat großen Trost gehabt und er wurde bestärkt, allein durch den Bericht, wie Philemon anderen Christen Gutes getan hat. Wie sehr andere Christen durch Philemon bestärkt wurden. Und warum freut sich Paulus so sehr darüber? Er hatte doch gar nichts davon. Nun, weil es so trostreich und ermutigend ist zu erfahren, wie Gott in den Leben von Menschen wirkt. Kennt ihr diese Freude? Es ist das größte Wunder in unserem Leben, in dieser Zeit, wenn Gott die Herzen mit Liebe füllt und die Hände zum Guten kräftigt und die Worte mit Weisheit beschenkt. Wenn sichtbar wird, wenn erfahrbar wird, wenn hörbar wird, dass Gott im Leben von Menschen eingreift und verändert. Das ist herausragend. Und das ist so ermutigend, zu sehen, Gott ist am Werk. Es kann so traurig machen, wenn man das Gefühl hat, wo ist Gott hier in dieser Situation? Ist Gott hier irgendwie am Wirken? Hat er das wirklich noch alles in seiner Hand? Oder läuft alles irgendwie nur im steilen Fall, im freien Fall dahin? Aber da, wo man merkt, an dieser Schwester sehe ich, wie Gott wirkt. Und an diesem Bruder sehe ich, wie Gott etwas verändert. Das ist eine Freude für die, die Gott kennen. Paulus freut sich überschwänglich an Jesu Wirken. Da, wo es Kennzeichen dafür gibt, dass Jesus wirkt. Nicht nur in seinem eigenen Leben und nicht nur, wenn er persönlich betroffen ist als ein Nutznießer, wenn er einen persönlichen Vorteil hat, sondern mindestens genauso, wenn er hört, wie Jesus durch andere wirkt und die Liebe, die aus dem Glauben entspringt, so erfahrbar und spürbar wird, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft der Heiligen ermutigt wird. Philemons Glaube war kein bloßes Gerede, keine aufgesetzte Frömmigkeit, sondern echte und kräftige Realität. Und es gab wohl kaum etwas in dieser Welt, worüber sich Paulus mehr freuen konnte, als Jesus wirksam zu erleben in anderen. Das freute ihn mehr, als wenn seine Ketten aufgeschlossen wurden, als wenn er aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Das, was ihn wirklich freute, sogar im Gefängnis und in aller Not, war Gott wirksam zu sehen. Davon handelt der Philipperbrief. Und auch hier, er schreibt von der Freude, weil er hört, Jesus wird durch dich wirksam. Philemon, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Die Heiligen wurden erquickt. Und stellt ihr mal vor, wenn ihr müde und kraftlos von einem langen Marsch in eine Gaststätte einkehrt. Vielleicht wart ihr im Urlaub, es ist ja gerade die Zeit, wo man gerne auch in Deutschland Urlaub macht und man schaut sich vielleicht ein paar Wälder an und man verläuft sich und plötzlich war man den ganzen Tag unterwegs und man kann nicht mehr und findet endlich eine Herberge und eure Beine schmerzen, eure Kehle ist trocken, ihr friert und in der Gaststätte ist ein warmes Feuer und am Klavier erklingt schöne Musik und die freundliche Bedienung bringt euch gutes Essen und erfrischendes Wasser und ein Zimmer ist auch noch frei für euch, sodass ihr euch ausruhen könnt in der Nacht. Oh, was für eine Erquickung. Und wie angenehm solch eine Ruhe und Stärkung für den Körper nach all den Strapazen. Bei Philemon war es noch besser. Die Herzen oder das Innere der Heiligen wurde erquickt. Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es sogar die Innereien oder die Eingeweide. Also, was Paulus hier meint ist, hier wurde wirklich etwas aufgerichtet und bestärkt, was tief in den Herzen, in den Seelen der Menschen ist. geistliche Ermutigung. Worte, die das Innere stärken, die die Seele ausrichten auf den Herrn. Zeugnisse, die Hoffnung schenken, wo man geplagt war, wo man vielleicht nur auf das Traurige sah. Hier wurde Mut gegeben den Verzagten und Fröhlichkeit den Geplagten. Bei dir, Philemon, sind unruhige Seelen zur Ruhe gekommen. Deine Liebe hat sie nicht nur äußerlich, sondern tiefgehend und innerlich gestärkt und genährt, erfrischt und ermutigt. Kennt ihr solche Zeiten, wo ihr einen Gottesdienst besucht und plötzlich merkt ihr, oh, dieses Wort, es hat mich innerlich aufgerichtet. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe gedacht, oh, ich wünsche, ich könnte einfach wieder ins Bett fallen. Ich hoffe, der Tag ist schnell zu Ende, denn ich habe so eine schlechte Laune. Ich bin so geladen, ich treffe niemanden. Und plötzlich trifft euch aber ein das Wort Gottes und ihr werdet aufgerichtet und eine Fröhlichkeit und eine Freude und eine Ermutigung und Hoffnung füllt euch, so dass sich euer ganzer Tag ändert, eure ganze Haltung ändert, eure ganze Hoffnung ändert. Und Paulus sagt, allein davon zu hören, lässt mich jubeln. Allein daran zu denken, wie Brüder durch dich erquickt worden sind, das lässt mich jubeln hier in meinem dunklen Loch. Gott ist wirksam durch dich, Bruder. Und es ist eine persönliche Bestätigung. Philemon, ich weiß, du bist mein Bruder im Herrn. Ein persönliches Wort, Bruder. Eine persönliche Anrede, eine betonte Anrede. Bruder! Aufgrund dessen, was ich erlebt habe mit dir und was ich von dir höre, weiß ich, du bist mein Bruder. Und das freut mich. Das lässt mein Herz jubeln. Das gibt mir Trost. Darüber freue ich mich und das macht mich zuversichtlich. Die Bestätigung deines Glaubens. Und drittens, ich sorge in Liebe vor. Das Nachdenken über diese ersten Verse des Philemon-Briefes, es hat mich persönlich bereits sehr aufgerüttelt, mehr aufgerüttelt und bewegt, als ich es erwartet hätte. An so vielen Stellen denke ich nicht allein, oh, das muss ich der Gemeinde predigen oder das sollte die Gemeinde hören und lernen. Sondern an so vielen Stellen denke ich mir, Nathanael, hier kannst du lernen, ein besserer Pastor zu werden. Hier kannst du sehen, ein treuerer Seelsorger zu werden. Nathanael, hier kannst du lernen, ein demütigerer Diener zu werden. Wie Paulus hier vorgeht, da ist so viel praktische Weisheit. Und so viel Anleitung, dass es mich erstaunt und tief bewegt. Der Philemon-Brief, er steckt voller praktischen Rat. Und nun das Hauptanliegen von Paulus in diesem Brief ist es, einen entstandenen Konflikt zu bereinigen. Und die Gemeinschaft der Christen zu stärken, sodass der Glaube in den Beziehungen wirksam wird. Und wir haben betrachtet, worin seine Zuversicht besteht. Die Grundlage, nämlich das Evangelium, die Gemeinschaft des Glaubens und das Gute, das Gott in uns wirkt, in Heiligung. Und das konkrete Zeugnis des Glaubens im Leben bestätigte, dass diese Grundlage wirklich da ist, dass auf dieser Grundlage aufgebaut werden kann. Doch wie geht Paulus nun ganz praktisch es an? Wie geht der Apostel vor in Konflikten und wie können wir daraus lernen? Nun, zunächst betet er. Wir lernen also, vertraue auf die Kraft Gottes. Vers 6 beginnt hier etwas merkwürdig mit dem kleinen Wort das, mit Doppel-S. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird. Nun, in was für einem Zusammenhang steht das? Der Zusammenhang ist der, in Vers 4, Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Und dann geht es in Vers 5 weiter. Und dann geht dieser Satz aber weiter in Vers 6, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis allen Gutens. Paulus sagt erstmal, bestätigt erstmal, dass er für Philemon betet. Und hier sagt er, das ist das, wofür ich konkret bete. Das sind die Themen, das ist der Inhalt, was ich bete. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird. Philemon, hier ist, wofür ich bete. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird, in der Erkenntnis allen Guten. Manche Situationen sind so kompliziert, es fehlt uns an Kraft und an Weisheit und an Einsicht, aber Gott fehlt es nicht daran. In Gott ist die Grundlage für alle Zuversicht, dass Versöhnung und Frieden hergestellt werden kann. Und in Gott ist auch alle Kraft, die unsere Herzen und Sinne zum Guten führen kann. Und ist es da nicht naheliegend, dass das Gebet das erste Mittel ist? Gott, bitte schenke, dass die Einheit, die wir in Christus bereits haben, die wir nicht erst aufbauen müssen, die wir haben in Christus, diese Grundlage, dieses Fundament, das bereits gelegt ist, dass wir einander als Brüder auf dieser Grundlage nun begegnen können. Auch in den persönlichen Beziehungen. Auch in den einzelnen Situationen. Lass diese Gemeinschaft, Herr, wirksam sein in meinem Leben. Sie ist doch schon da. Da ist doch schon Gemeinschaft. Wir sind doch schon verbunden. Herr, führe uns dazu, dass es diese Auswirkung hat, dass es sichtbar wird, erfahrbar wird, spürbar wird, erlebbar wird. Und bitte gib Einsicht. Bitte schenke doch Erkenntnis, dass wir deinen Willen tun, das, was gut ist und das, was Christus ehrt. Lasst uns gerade in Konflikten auf die wirksame Kraft Gottes vertrauen. Dass er nicht nur die Grundlage der Hoffnung ist, sondern auch in ihm all die Kraft und alle Wirksamkeit ist, zu heilen und zu helfen. Und dann lasst uns den geistlichen Zusammenhang erkennen und betonen. Das ist, was Paulus hier macht. Wenn man weiß, welcher Konflikt vorherrschte, also die ganze Geschichte mit Onesimus, dann ist es schon fast etwas merkwürdig, wie spät Paulus zu dem eigentlichen Anlass seines Briefes kommt, oder? Der Philemonbrief hat 25 Verse. Erst in Vers 10 kommt Paulus überhaupt auf Onesimus zu sprechen. Fast die Hälfte des Briefes geht es irgendwie erst einmal um was anderes und Onesimus kommt überhaupt nicht vor. Die ganze Situation wird überhaupt nicht erwähnt. Nun, traut Paulus sich nicht, es anzusprechen? Druckst er so ein bisschen herum? Nun, es liegt nicht daran, dass Paulus sich nicht traut. Paulus redet hier nicht um den heißen Brei herum, sondern er versteht, welche geistlichen Themen dieser Konflikt berührt. Das, was noch viel wichtiger ist. Und auch das, was viel hilfreicher ist. Hier geht es nicht nur um persönliche Befindlichkeiten. Hier geht es nicht nur darum, um die Frage, wer hat Recht? Sondern hier geht es um die Frage, wie der Glaube und das, was Jesus Christus in uns wirkt, hier eine Richtung weist. Und das ist eine echte Hilfe, finde ich. Eine ganz praktische Hilfe in Konflikten. Nicht danach zu fragen, allein, wer hat Schuld? Wer hat Recht? Sondern was ehrt Christus? Und wie kann in dieser Situation der Glaube gefördert werden? Wie kann das, was uns im Hinblick auf Christus gegeben ist, wirksam werden in dieser Situation? Nun, das lässt uns das ganze Bild aus einer anderen Perspektive anschauen. Wie kann ich geistlich mit dieser Situation umgehen? In diesem Fall ist es eine echte Hilfe. Paulus erkennt das Problem einer zerrissenen Gemeinschaft und er bezeugt: Philemon, da ist vieles schiefgelaufen zwischen Onesimus und dir. Aber es gibt eine Ebene, da besteht eine echte und feste Gemeinschaft. Unerschütterlich, nämlich im Glauben. Durch Christus gibt es eine Grundlage, auf der ihr beiden steht. Und die Hilfe für eure Probleme ist: Wie kann ich auf dieser Grundlage nun bauen? Ist das nicht ein Fundament, auf der weiter aufgebaut werden kann? Auf der mit einer ganz neuen Kraft ihr einander begegnen könnt? In Nöten oder Konflikten sehen wir oft sehr eingeschränkt. Wir sehen das Problem, es ist direkt vor uns, wir haben es den ganzen Tag vor uns, wir träumen davon, wenn wir morgens aufwachen, dann ist das, was wir sehen, und es prägt und färbt alles, was wir beobachten. Und wir sehen kaum noch etwas anderes. Alles erinnert uns daran. Und alles beziehen wir darauf. Und alles verstehen wir so, dass es nur diesen Konflikt noch weiter schürt. Jedes Wort, jede Mimik und jede Geste. Aber hier lernen wir von Paulus, einen Schritt zurückzugehen und zu schauen: Nun, welcher Bereich des Glaubenslebens ist hier eigentlich betroffen? Und gibt es etwas im Wort Gottes, was eine Hilfe und eine Wegweisung ist, was wir stärken können, worauf wir aufbauen können, worauf wir zurückkommen können? Lasst uns erkennen, welcher geistliche Bereich und welche geistlichen Hilfen uns das Wort Gottes durch den Glauben an Christus bietet. Und zuletzt, baue unnötige Hindernisse ab. Lasst uns unnötige Hindernisse abbauen. Nun, Philemon wird hier in den ersten Versen, in dieser ganzen längeren Einleitung, schon sehr explizit gelobt, findet ihr nicht? Also, wenn man das liest, dann denkt man: Oh, Philemon, das war schon echt ein Held. Was hat Paulus eigentlich vor? Will er Philemon schmeicheln oder mit glatten Worten manipulieren, um dann seinen Willen durchzubringen? Nur nein. Was Paulus macht, ist eine weise und liebevolle Vorsorge. Nun, wir Menschen, wir sind Sünder. Und wir fühlen und wir reden und wir denken viel zu schnell in unrechter Weise. Und dann hören wir auch viel zu leicht in falscher Weise. Unser Herz ist trügerisch, sagt die Bibel. Und sobald ein Problem herrscht, reden wir sehr schnell hart und lieblos. Und sobald Kritik an uns kommt, verhärtet sich unser Herz. Und wir wollen nichts an uns heranlassen, sondern es prallt alles ab. In seinen Briefen geht Paulus beides an. Er übt sich darin, das Gute hervorzuheben. Zuallererst. Was er ehrlich und aufrichtig an Gutem erkennt und loben kann und bezeugen kann und anerkennen kann. Das hilft seinem eigenen Herzen, nicht abschätzig oder überheblich zu denken, sondern den anderen anzuerkennen. Und der Gegenüber erfährt, oh, er scheint wirklich etwas an mir zu schätzen. Er sieht nicht nur, was ich alles falsch mache, sondern scheinbar mag er mich sogar. Scheinbar sieht er auch etwas, das hätte ich noch nicht mal so ausgedrückt, so positiv oder so hervorgehoben. Oh, er scheint wirklich etwas zu sehen, was Gott wirkt. Nun, vielleicht ist sein Anliegen, das er hat, vielleicht ist die Kritik, die er äußert, dann ja auch gut gemeint, freundschaftlich gemeint, wohlwollend gemeint. Nun, ich will es mir zumindest mal anhören. Könnt ihr euch vorstellen, dass das einen Unterschied macht, wie wir reden und wie wir hören? Paulus, er baut bewusst Hindernisse ab, die durch unser sündiges Fleisch, unseren Stolz, unseren Neid und all diese sündigen Haltungen, die das geistliche Anliegen zu missachten oder falsch zu verstehen drohen. Ja, da ist etwas Geistliches, was wichtig ist, aber dadurch, dass ich es falsch höre, falsch annehme oder falsch rede und angehe, wird genau das, was gut ist, gehindert, wird das geistliche Ziel, das ich vielleicht sogar habe, gewährt, fahrlässig gewährt, verhindert. Ja, Paulus lobt Philemon. Er bestätigt seine Anerkennung, er bestätigt seine Liebe, fast überschwänglich. Er hebt das hervor, was gut ist, woran er sich erfreut, was so ermutigend ist, was ihn darauf hindeutet, dass Christus wirklich in seinem Leben wirkt, kräftig wirkt. Nun, diese Ermutigung ist, und das Lob, das ist nicht willkürlich. Er sagt nicht, oh, Philemon, ich erinnere mich, wie schön du dein Haus eingerichtet hast und deine neue Frisur, sie steht dir so gut. Auch der Bart, also das solltest du lassen, das ist wirklich hervorragend. Du siehst so viel besser aus. Nein, er lobt genau das, was ihm Hoffnung macht. Er lobt genau das, was Paulus Hoffnung gibt und was zur Lösung des Konfliktes und zum Zeugnis des Glaubens führt. Deine Gemeinschaft, Philemon, und deine Liebe und die Weise, wie du bereits andere Christen erquickt hast. Philemon, das stelle ich mir vor Augen, weil ich weiß, das gibt mir Hoffnung, dass du auch in dieser Situation gut handeln wirst. Und wisst ihr, das macht Paulus auch in seinen anderen Briefen. Wenn ihr euch mal vorstellt, in Korinth. Der erste Korintherbrief ist ein Brief voller Konflikte, voller Probleme. Also wenn es eine Gemeinde gab, die wirklich viele Missstände hatte, dann war es die Gemeinde in Korinth. Und wenn ihr mal lest, wie Paulus diesen Brief beginnt, dann denkt ihr, hat er eine andere Gemeinde vor Augen? Er lobt sie. Dabei gab es Streit, wer der Größte ist und wer am begabtesten ist und welche Gaben die wichtigsten sind und wer geistlich stärker ist und wie man die verachten kann, die doch so ein geplagtes Gewissen haben und wer wichtiger ist in der Gemeinschaft. Und Paulus, er fängt an mit Lob. Er sagt, ihr seid alle begabt. Ihr seid in allem reich gemacht in Christus. Ihr habt alle gute Lehre und ihr habt echte Erkenntnis. Christus wird euch weiter festigen, denn Gott hat euch alle in die Gemeinschaft mit Jesus gerufen. Das ist nicht Schmeichelei. Wieso schreibt Paulus denn so positiv, wenn es doch so viele Probleme gab in der Gemeinde? Paulus blickte auf das, was durch Christus vorhanden ist, freut sich daran und er erkennt es an, er spricht es aus. Und das ist keine einlullende Strategie. Und vielleicht denkst du, Paulus, warum redest du denn so vorsichtig und so freundlich und so positiv und anerkennend? Nun sprich doch einfach klar aus, was du meinst. Ein echter Christ kann die Wahrheit schon vertragen. Nun, der Grund ist nicht Schmeichelei. Der Grund ist Liebe und Weisheit. Paulus baut in Liebe und Weisheit mögliche Hindernisse ab, die gerade den geistlichen Segen und den geistlichen Wachstum unnötig hindern können. Und in Liebe und Weisheit wollen wir versuchen, mögliche Hindernisse und Missstände, falsche Gedanken abzubauen. In unseren Herzen und auch in den Herzen der Geschwister. Damit die Zuversicht des Glaubens und die wirksame Kraft Christi umso deutlicher hervorscheinen kann. Und wir können so viele Situationen uns vorstellen, wo wir geneigt sind, nur auf das Problem zu schauen. Auf den Mangel. Das machst du falsch. Und dieses machst du falsch. Und das hat mich verletzt. Und da lagst du falsch. Und es gibt einen Raum dafür, wo Sünde angesprochen werden muss. Wo verkehrtes Verhalten angesprochen werden muss. Aber was Paulus uns hier lehrt, im Philemonbrief und auch in vielen seiner anderen Briefe ist, er fängt an, auf das zu schauen, was ihm Hoffnung macht. Und er fängt an, das zu betonen, was zur Hilfe führt, zum Wachstum. Im ersten Thessalonicher Brief gab es große Unruhe und Unordnung und ein unordentliches Leben, weil die Leute die Wiederkunft Christi falsch verstanden haben. Und Paulus fängt an und sagt, ich möchte mit euch sprechen über die Hoffnung. Über die Hoffnung Christi. Und was diese Hoffnung uns für eine Kraft gibt in diesem Leben. Nicht eine Lähmung, nicht eine Entschuldigung für Unordnung. Aber er geht es an, dass er sagt, oh, was für eine Herrlichkeit darin besteht, auf Christus zu warten. Und er geht die Konflikte im Korinth an, indem er sagt, es gibt hier eine Einheit und wir sind alle begabt und es gibt eine Gemeinschaft, die ist fest, wir sind alle zu einem Leib berufen. Christi Leib ist nicht gespalten. Christi Leib ist nicht zerteilt. Und er richtet die Herzen und die Sinne auf das aus, was uns kräftigt im Guten, was uns Hoffnung macht, was uns wachsen lässt im Glauben. Wie wir den anderen in der Liebe und in guten Werken anreizen können. Lasst uns darin wachsen. Das zu fördern. Und das zu betonen. Und das zu unterstreichen. Das zu bestärken. Und das zu sehen. Wie wir den anderen und uns selbst helfen können, geistlich zu wachsen und geistlich mit Konflikten umzugehen. Damit die Zuversicht des Glaubens und die wirksame Kraft Christi umso deutlicher hervortreten kann, umso deutlicher hervorscheinen kann, auch da, wo dann Konflikte und Nöte konkret benannt werden müssen. Aber dass wir sagen, und sehen und bezeugen, das ist unser Ziel. Wir wollen wachsen zu dem, der unsere Grundlage und der unser Haupt ist. Jesus Christus, unser Herr. Dazu helfe uns Gott. Amen.